liegen, das wollen wir gerne auch feiern. Irgendwie, wir haben jetzt schon ein Planungskomitee, der jetzt in 2 Wochen uns jetzt treffen werden, um dann im September dann auch unser Jubiläum dann auch zu feiern. Aber das ist schön, weil in die letzten 5 Jahre gab es dann eigentlich niemanden, der mich dann eigentlich vertreten konnte, damit ich dann wieder halt in anderen Gemeinden wieder mal besuchen könnte und mal Hallo sagen. Und jetzt habe ich tatsächlich auch einen Mitarbeiter in der Gemeinde, der heute Morgen auch predigt, damit ich dann auch tatsächlich wieder bei euch sein kann. Und es ist schön auch zu sehen, wie die Gemeinde jetzt neue Gesichter hat, wie auch diese Gemeinde die letzten 5 Jahre dann auch gewachsen ist. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich glaube, es war Karin, die ist auf mich zugekommen und gesagt, ah, wir kennen einander nicht, aber ich kenne dich. Und das ist das Schöne, weil wir tatsächlich einander kennen durchs Gebet. Durch die Gebetsanliegen, durch einfach von den Gemeinden auch zu hören, was da jetzt in andere Städte dann auch los ist, dann auch hier zu hören, was hier los ist. Und tatsächlich, danke, es ist schön, dieses Gemeinschaft miteinander zu haben. Auch wenn jetzt in Neumarkt, was auf der A3 liegt, Richtung Regensburg, da gibt es dann halt 2 Ausfahrten für Neumarkt. Neumarkt Haupt und Neumarkt Ost. Wenn man da mal vorbeifährt, da sind halt wir. Da ist jetzt dann auch die Freibaptistische Gemeinde in Neumarkt. Und wir sind Gott sehr dankbar für die Arbeit, den Gott da auch tut. Wir haben letztes Jahr einigen Gegenwind gehabt in der Gemeinde, wo wir tatsächlich die letzten 2 Jahre dafür aktiv gebetet haben, dass wir in Einheit und in Liebe zueinander wachsen. Und es ist interessant, wenn man genau darum bittet. Manchmal sind das jetzt auf Wege, die wir gerne nicht hätten. Und tatsächlich, das ist auch letztes Jahr passiert, wir hatten da in der Gemeinde auch Schwierigkeiten. Und durch diese Schwierigkeiten ist die Gemeinde wirklich zueinander gewachsen. Und das ist herrlich. Das war jetzt nicht mein Weg. Ich hätte mir das lieber gespart. Aber wie die Gemeinde daraus weiter gewachsen ist und wirklich diese Harmonie und Liebe füreinander dann auch darin entstanden ist, das ist gottselig. Und das ist so wunderbar dann auch zu sehen, wie Gott aus etwas Schwieriges etwas Herrliches ausmacht. Das haben wir gestern auch erlebt. Ihr hattet hier gestern Kindertag. Wir hatten gestern einen Gemeindeeinsatz, einen Umbau, Maßnahme und so weiter. Wir wollen jetzt für den 5-jährigen Jubiläum die Gemeinde ein bisschen auffrischen, so mehr Farbe. Da haben wir ein paar Dinge dann ein bisschen umgebaut. Und da wirklich auch, dass die meisten in der Gemeinde tatsächlich im Laufe des Tages vorbeigekommen sind und einfach Schulter zu Schulter Sachen angepackt haben, gemeinsam miteinander, wirklich auch in Einheit miteinander, dann die Sachen einfach erledigt. Da waren jetzt 2 Frauen, 2 ältere Frauen, die haben da jetzt einen Küchenhochschrank zusammengebaut. Und tatsächlich, dann habe ich danach gefragt, und habt ihr schon mal sowas gemacht? Und ich habe gesagt, noch nie in meinem Leben. Einen Schrank zusammengebaut. Jetzt haben wir das in der Gemeinde gemacht. Ja, prima, dann das nächste Mal, dass ich zu Hause Schränke aufbauen muss, weiß ich, wen ich anrufen soll. Ich sage, nee, das passt schon. Aber das ist halt diese Freude einfach am Dienen, neuen Dingen zu erleben. Das sind welche, die noch nie einen Pinsel in der Hand hatten. Und die das erste Mal in der Gemeinde jetzt gestrichen haben. Und es ist einfach schön, einfach zu sehen, wie dieses Miteinander wirklich auch zum Ausdruck kommt. Und davon redet eigentlich der Schrift inständig. Dass wenn wir Jesus Christus in uns haben, sind wir in Jesus eins. Und dieses Eins, die wir dann auch haben, das sollen wir dann auch leben können. Und so hat Gott uns eigentlich geschaffen. Wir sind nicht als Einzelgänger geschaffen. Das behaupten wir. Wir behaupten so oft, ach, das schaffe ich, das kann ich, das mache ich, das kriege ich hin. Und wer steht da in dem Mittelpunkt? Ich. Und tatsächlich, oft können wir auch vieles alleine schaffen. Aber ist das der beste Weg, alles alleine zu schaffen? Meistens nicht. Kriegen wir das auf die Reihe? Meistens. Aber war viel anstrengender, als wenn wir es zu zweit gemacht haben oder sogar zu dritt oder sogar mehr. Und das hat Gott jetzt für uns so ausgedacht, aber das sehen wir auch in der Natur. In der Natur sehen wir das auch. Wer hat schon mal Vögel beobachtet? Okay, die meisten von uns. Wir haben öfters dann auch gesehen, wie die Vögel dann in große Schare halt fliegen. die fliegen nicht willkürlich. Ist höchst interessant, wenn man das beobachtet. Wenn die mal eine lange Strecke und dann halt fliegen wollen. Klar, man, wenn da ja mal ein Geräusch ist, dann gehen die alle aus dem Baum und finden einen neuen Baum. Aber wenn die halt mal doch einige hundert Meter oder einige Kilometer fliegen wollen, merkt man plötzlich, das machen die auch miteinander. Die formen da tatsächlich ein V. Warum tun Vögel das? Na, das haben die dann tatsächlich halt recherchiert und herausgefunden, warum ein Vogel das macht und warum da eine, diese riesige Schar von Vögeln sich da einen V halt hinmachen. Der da in der Mittepunkt steht, der da der Spitze ist von dieses V, der hat am meisten zu kämpfen. Und tatsächlich dieses einen Vogel, der da genau in der Mitte ist, der diese Nase baut von, oder der Punkt von dieser V, der schlägt da tatsächlich den Turbulenz weg und baut da jetzt irgendwie dieses Strom, in dem jetzt die Vögel dann auch tatsächlich fliegen können. Was interessant ist, die Vögel bewegen sich dann auch ständig. Damit der jetzt die Hauptarbeit leistet, ständig auswechselt. Und tatsächlich, wenn man halt am Ende des Vs kommt, die werden getragen von allen anderen. Der letzte Vogel in dieses V muss gar nicht fliegen. Der hat einfach seine Flügel raus und bleibt einfach in dieses ganzen Windtunnel, den jetzt den ersten und den weiteren machen, bleibt er einfach hängen. So die alte, verletzte Vögel fliegen dort. Die werden getragen von der Schar. Derjenige, der jetzt an der Spitze steht, der wechselt ab und irgendwann mal ist er auch hier halt getragen von allen anderen. So hat Gott es gemacht. Und man merkt das nicht nur bei den Vögeln, es sind bei ganz vielen Tieren, wo man tatsächlich auch sehen, dass die Tiere miteinander. Eine Ameise kann wenig. Aber eine Haufe von Ameisen, auch wenn man ständig jetzt ihren Türmchen, die sie jetzt aus der Straße bei euch zu Hause bauen, den zerstört man. Kommt man 10 Minuten später, was steht wieder? Ihr kleines Türmchen. Dann gehen die Kinder wieder, machen das wieder weg. 10 Minuten später, was steht wieder da? Weil da sind tausende von Ameisen, die zusammenarbeiten, um ihren Haus wieder halt herzustellen. Und so hat Gott eigentlich auch das Miteinander für uns ausgedacht. Wir sollen oder wir gehören tatsächlich miteinander unterwegs zu sein. Wir leben in einer Gesellschaft aber, wo eigentlich das Individuum im Mittelpunkt steht. Jeder Influencer, jedes YouTube-Video, jedes TikTok, jedes Twitter, das dreht es alles um mich, meine Meinung, meines Dings und ich folge das, ich finde das interessant und ich will gern wissen, was sagt jetzt der oder die Typ über sein Leben und so weiter. Wir schauen das aus der Ferne an und wir behaupten, boah, die haben was drauf. Und alles dreht sich dann um mich. Und alles dreht sich dann um der Meinung von jemand anders. Und so ist unsere Gesellschaft dann auch geprägt und aufgebaut. Und so meinen wir tatsächlich, ja, das so geht es in der Gemeinde auch. So geht es auch mit der Bibel. Es ist, dass wenn ich was lese, dann geht es nur um das, was ich erfahre. Stimmt das? So oft wird das einfach behauptet. Und dann meint man, naja, ich finde mir schon mal irgendwann jemand anders, der das auch sagt. Und man geht mal auf der Suche nach meiner Meinung, der jemand anders auch vertritt. Und dann steht man plötzlich zu zweit und man sagt, ja, genau die da, die meinen das auch. Das Witzige, ich mag Studienbibeln. Das mag ich wirklich, weil die sind richtig hilfreich. Sind richtig hilfreich, manchmal in schwierigen Stellen. Und es ist witzig, manchmal sitze ich in der Bibelstunde und ich argumentiere gegen einen MacArthur. Weil jemand sitzt da im Bibelstunde und sagt, naja, ich habe hier eine Fußnotiz und der ist so lang und liest das Ganze vor. Und dann denke ich mir, ja, das ist eigentlich genau das Gegenteil von was ich gesagt habe. Aber dann muss ich jetzt plötzlich nicht mit diejenige, die es gelesen hat, mal irgendwie diskutieren. Jetzt rede ich mit dem MacArthur oder mit einem Thompson oder einem Schofield oder einem Ryrie oder einem, weil wir haben da irgendwie eine andere Meinung gefunden. Und jetzt muss ich mal mich mit denen auseinandersetzen, statt tatsächlich miteinander ins Gespräch zu sein. Wir sollen einander hören. Und wir sollen tatsächlich miteinander unterwegs sein. Ich mag das Buch Prediger. Einer meiner Lieblingsbücher aus dem Alten Testament ist tatsächlich das Buch Prediger. Und heute Morgen wollen wir uns ein paar Versen aus dem Prediger anschauen. Und wer nicht weiß, wo Prediger zu finden ist, einfach mit in deine Bibel. Da hat man die Psalme. Der nächste Buch ist Sprüche und danach kommt dann halt der Prediger. Der Prediger ist ein interessantes Buch, weil in den Prediger finden wir halt da Salomo am Ende seines Lebens. Salomo, der weiseste, der klugste Person auf der Erde war, der gelebt hatte. Jeder, der zu ihm gekommen ist, hat mal gesagt, boah, du hast Verständnis, du hast Erkenntnis. Und diese Erkenntnis hat ihn dann auch verführt. Der ist dann auch in alle Richtungen gegangen. Und das war dann Haupt seines Lebens. Und am Ende seines Lebens schreibt er eigentlich für uns eine Zusammenfassung, und das ist der Buch Prediger, wo er uns dann eigentlich klar und deutlich dann auch sagt, alles, was ich gemacht habe, war Nichtigkeit. Alles, wofür ich mein Leben eingesetzt habe, war Nichtigkeit. Und das Interessante, wenn man Prediger durchliest, gibt es 12 Kapitel. In den 12 Kapiteln hat er eigentlich 7 Schlussfolgerungen und alle 7 Schlussfolgerungen sind genau gleich. Egal, was diese Welt mich anbieten hat, wenn es ohne Gott ist, ist es nichts. Wenn es mit Gott ist, ist es alles. Und da finden wir uns dann tatsächlich in Prediger 4. Und die ersten 8 Verse, den werden wir jetzt gerade nicht lesen, aber wenn man einfach mit deinen Augen mal rüber geht, dann merkt man, er redet jetzt hier über Arbeit, er redet über unseres Mühen und mein Eifersucht und das alles dann, Vers 4, ist Nichtigkeit. Und er sieht sich dann auch herum in Vers 7 und sieht dann auch und erkennt nochmal, alles ist Nichtigkeit, was unter der Sonne ist. Und da ist einer allein und keiner zweite bei ihm. Und er hat weder Sohn noch Bruder und all seine Mühe gibt es kein Ende. Auch werden seine Augen am Reichtum nicht satt. Für wen mühe ich mich also und lasse meine Seele Gutes entbehren? Auch das ist Nichtigkeit und ein übles Geschäft. Womit beschäftigen wir uns? Und tatsächlich, wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, alles dreht sich um Arbeit, dreht sich um meinen Urlaub, es dreht sich um, wie viel Geld ich habe, damit ich Dinge leisten kann, damit ich mal ein gutes Wohlstand habe, damit ich eine gute Krankenversicherung habe, damit ich ein gutes Altersvorsorge habe. Alles dreht sich um diesen Themen und es ist alles jetzt Nichtigkeit. Und der weiseste Mensch auf Erde hat das alles mal ausprobiert und sagt, alles ist nichtig. Wofür wir uns tatsächlich so viel anhaufen und sammeln und behaupten, boah, das ist meins. Was werden wir damit machen? Dann haben wir vielleicht hier auf Erde ein paar Minuten Spaß. Aber was ist damit in die Ewigkeit? Nichts. Und dann stirbt man alleine mit deinem ganzen Spaß, mit deinem ganzen Gut und Haben. Und das ist alles nichtig. Da finden wir uns dann tatsächlich in Vers 9. Prediger 4, Vers 9. Zwei sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seine Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass sein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Und ein dreifacher Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Was ist besser? Alleine unterwegs zu sein oder zu zweit? Und eigentlich aus, jeder von uns behauptet, eigentlich ist immer zu zweit unterwegs sein besser. Und der Salomo beschreibt eigentlich für uns, warum es besser ist. Und wir kommen auch dazu. Aber zwei ist eigentlich immer besser, als nur alleine unterwegs zu sein. Und wir brauchen dann auch einander. Weil gemeinsam unterwegs zu sein, ist halt schöner. Es ist besser. Weil wenn es nur um mich geht, und davon redet dann auch der Salomo, die ersten 8 Verse, wenn es nur um mich geht, dann geht es nur um mein Gier. Das, was ich haben will. Dann bin ich halt egoistisch unterwegs, weil ich alleine bin und klar, dann will ich gerne das, was ich haben will. dann suche ich mir meins aus. Was habe ich am liebsten? Und es dreht wieder alles um mich. Nicht um das, was ein anderer haben will oder das, was Gott haben will. So, der These, den Salomo jetzt hier eigentlich abgibt, ist Vers 9. 2 ist besser wie 1. Kommt gleichzeitig der Vorwurf, ja, aber ich bin ledig. Ich komme nicht klar mit anderen. Ich habe schon meinen Partner verloren. Ich habe schon, und da gibt es halt all diesen Ausreden, die wir haben. Das, was der Salomo hier sagt, ist jetzt nicht unbedingt heiraten oder ein Ehepaar, sondern dass wir bereit sind, tatsächlich zu zweit unterwegs zu sein. Wir brauchen einander. Nicht als Egoist irgendwie dazustehen und sagen, ich schaffe das schon irgendwie, sondern dass ich tatsächlich auch andere in mein Leben habe, die mitreden dürfen, Mitsprachrecht haben. Und Salomo gibt jetzt eine Illustration. Der gibt jetzt hier 4 Illustrationen. Die erste Illustration finden wir in Vers 9, oder gleich in Vers 9. 2 sind besser dran als Einzler, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. So, die erste Illustration ist Lohn. Zu zweit unterwegs zu sein, wird dir mehr Genügsamkeit geben. Weil eine Erfahrung mit jemand anders zu machen, hast du tatsächlich jemand, mit dem du diese Erfahrung teilen kannst. Es gibt öfters in meinem Leben, wo ich alleine unterwegs bin, wo ich dann auch alleine was erlebt habe. Ich war letztes Mai, war ich jetzt in Amerika, habe da jetzt einen Reisedienst gemacht, war dann 3 Sonntage weg von der Familie, kam dann nach Hause und ich wollte Leslie alles erzählen, was ich da erlebt habe. Sie wollte mir alles erzählen, was die Kinder und ihr mitgemacht haben. Und wir müssen all diese Erlebnisse nachholen. Aber da merkt man plötzlich irgendwie die Witze oder die wunderbare, witzige Geschehen, die geschehen sind, waren nicht so ganz witzig. Ist das euch mal schon mal passiert? Dass da was passiert ist und du warst voll dabei und du erzählst dann jemand anders und die gucken dich an und sagen, ich kapiere es nicht. Ich verstehe den Witz nicht. Was war so witzig dran? Naja, du hättest dabei sein sollen. Und das ist der Punkt. Aus Dritte halt ein Erlebnis weiterzugeben, das geht gar nicht, meistens gar nicht. Was mir voller Freude und wir haben total uns platt gelacht über dieses Ereignis und das erzählt jemand anders. Die gucken nicht einfach an und sagen, okay. Wenn wir den Kindern mal fragen würden, wie jetzt der Kindertag war, die würden anders berichten, wie ihr davon berichtet würde, von nur den Bildern gesehen zu haben. Es war schön, man hat es gesehen, die Kinder hatten Spaß, den Film, der war top. Und es war das allererste Mal, dass ich das gesehen habe. Aber dann würde ich mal den Jugendlichen und den Kindern mal fragen, wie es war. Die werden ganz anders davon berichten, als ich, weil ich nur die Bilder gesehen habe. Zu zweit unterwegs zu sein, ist besser, weil man den Lohn gleich davon hat. Tatsächlich gestern waren wir auf dieses Gemeindeauffrischungstag fast als ganze Familie da den ganzen Tag mit dabei. Und das Wunderbare war, wir haben den ganzen Abend davon geredet. Was sie da erlebt haben, was sie dort gemacht haben, wie wir als ganze Familie dann diesen Austausch hatten, um da einfach diese Freude am Herrn, diese Freude dem Herrn zu dienen. Es war einfach so schön. Weil wir zu zweit waren und nicht alleine. Als Christ zu zweit unterwegs zu sein, bringt uns mehr Lohn, bringt uns mehr Freude. Weil das Christsein ist kein Einzeldisziplin. Es ist nicht irgendwie von, oh, das schaffe ich schon irgendwie, ich und Jesus. Klar, der Geist Gottes wohnt in uns und ich schaffe das. Nein, wir brauchen einander. Der Lohn, den wir von Gott bekommen haben, um da wirklich miteinander unterwegs zu sein, ist kostbar. Die Freude am Herrn ist größer, wenn wir tatsächlich miteinander unterwegs sein. Dieses Beispiel haben wir gleich von Jesus. Jesus hat den Jüngern oft zu zweit rausgeschickt. Warum immer zu zweit? Weil zu zweit ist man tatsächlich stärker, dazu kommen wir auch, aber dann hat man auch gleich eine zweite, mit dem den Lohn, diese Freude tatsächlich auch teilen kann, indem man sagt, hey, wir haben das gemeinsam gemacht. Wir haben beide gesehen, was Gott mit uns getan hat. Boah, das ist großartig. Das ist eine Freude. Das Christsein ist kein Einzeldisziplin. Unser Lohn ist nicht hier auf Erde, sondern ist im Himmel für uns vorbereitet. Der Apostel Paulus schreibt seine Briefe. Die Briefe, die wir gerne haben, die wir gerne lesen. Er schreibt die Briefe meistens, gleich in Vers 1, an die Geschwister in Ort. Und ich schreibe jetzt mit den Timotheus, den Silvanus, der hat ganz viele Geschwister, mit denen er jetzt dann auch unterwegs war, mit denen er gearbeitet hat. Er schließt dann auch die Briefe ab, indem er dann schreibt, ich Paulus und dann noch euer Mitstreiter. Und dann kommt eine ganze Liste von Geschwistern, die auch Grüßen schicken, die sagen, ja, ich bin voll mit dabei, wir haben euch gern. Paulus war nicht ein Solochrist. Paulus war mit anderen Geschwistern unterwegs. Paulus war auch mit anderen Geschwistern im Gefängnis. Der war mit anderen Geschwistern im Schiffbruch. Der war mit anderen Geschwistern in Gemeinden. Paulus war nicht immer alleine. Und wenn er alleine war, hat er eine Sehnsucht, dass Geschwister zu ihm kamen. Er wollte nicht allein sein. Mit wem bist du unterwegs, um himmlischen Lohn zu bewirken? Wer hilft dir dabei, dein Christsein zu leben? Weil zu zweit unterwegs zu sein, ist besser als alleine. Der zweite Illustration finden wir in Vers 10. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass eine zweite da ist, ihn aufzurichten. Wenn du hinfällst, kannst du alleine aufstehen? Meistens schon. Ist es leichter, wenn jemand zu zweit dabei ist, um dir dabei zu helfen? Ja. Wer ist schon mal in einem Unfall gewesen? Auto, Fahrrad, Moped, Mofa, Arbeitsunfall. Ist es nicht schön, wenn ein Zweiter dabei ist? Wenn man einen Autounfall dann gehabt hat und jemand anders kommt zur Seite und sagt, hey, stell das Auto mal ab. Tatsächlich war jetzt vor einigen Jahren, war ich in einem Autounfall. Mein erstes Gedanken war, meine Kinder. Und tatsächlich, nachdem ich jetzt sichergestellt habe, der ganze Familie ist jetzt unverletzt, kam tatsächlich jemand zu der Fahrertür und hat mir gesagt, stell das Auto ab. Gar nicht dran gedacht. Es war schon ein größeren Unfall, wusste gar auch nicht, was da alles runter rauslief, und der hat dann einfach gesagt, stell ab. Sofort ausgemacht, weil ich gar nicht dran gedacht hatte. Dann kamen dann von ihm weitere Fragen, die ich einfach dann auch abarbeiten durfte und konnte, weil ich dann halt mit meiner Familie, das war alles sicher und so weiter, und dann sind wir auch zur Seite gestellt. Und dann kam jemand anders, hat Polizei angerufen, dann kam auch Krankenwagen und alles Mögliche, weil da halt ein Zweiter dabei war. Und es ist hilfreich, die Leute, die zur Seite kommen, und es ist nicht schön, wenn jemand sich hinfällt und jeder guckt nur zu und sagt, wow, holt sich das Handy und fotografiert das mal ab. Weil wir heute in der Gesellschaft leben, es dreht sich alles um mich. Ich habe was erlebt. Da liegt jemand am Boden. Klick. Das ist ein Albtraum. Das, was diese Person braucht, ist tatsächlich unsere Hingabe, dass ich da hingehe und denen helfe. Salomo beschreibt für uns, wir brauchen einander. Das Christsein wird so oft als ein Wandel dann auch beschrieben. Wir haben es heute Morgen gelesen in Epheser 5. Dreimal kommt in Epheser 5 vor, dass wir würdig wandeln sollen. Dass wir mit Gott unterwegs sind. Dass wir wandeln sollen in das Licht. Wir sollen wandeln miteinander. Wir sollen wandeln. Das kommt 5-mal vor. Warum überhaupt? Weil das Christsein ist ein Wandel in das Ebenbild Jesus Christus. Und es ist mit Höhe und mit Tiefe. und manchmal straucheln wir. Und interessant ist, das haben wir heute Morgen auch gelesen in Epheser 5, das Christsein ist nicht, man ist vollkommen perfekt, weil dann sind wir schon im Himmel, sondern wir werden immer noch sündigen. Und Epheser beschreibt das dann auch, und wir sollen die Sünde sollen wir ablegen. Wir sollen nicht sündigen und wir sollen es einfach fernhalten. Und es sollte sogar unter uns als Geschwister nicht genannt werden. Und dennoch wird es manchmal genannt unter Geschwister. Und was brauchen wir? Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, der, wenn jemand hinfällt, dass wir uns ja nicht lustig machen über den, dass wir dann mal das mal posten von, hey, der ist hingefallen, sondern dass wir denen zur Seite kommen und mit denen weiter wandern. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, um uns ein gegenseitig hochzuhalten, einander dann auch immer wieder in der richtigen Richtung dann auch zu lenken, damit wir gemeinsam das gleiche Ziel vor Augen haben. Weil in Freundschaft das Christsein zu leben, verringert Kummer, indem die Freude verdoppelt wird und der Kummer halbiert. Weil wenn ich wirklich zu zweit unterwegs bin und das gleiche Ziel vor Auge habe, sind wir zwei dann halt, hey, wir schauen dorthin. Das sieht man mit Mose. Hätte Mose und Gott sich an einem Tag sich geeinigt, dass das Volk Israel böse ist, dann hätte das Volk Israel nicht mehr existiert. Aber das Interessante ist, wenn Mose böse war und der so genervt war von das Volk, dann hat ja Gott gesagt, ach, fang doch mal neu an. Und was sagt Gott? Nee, das sollen wir nicht machen, weil es geht um meine Ehre. Dein Herz soll sich ändern. Dann hat Gott mal einen Tag, wo er sagte, boah, das Volk Israel. Und was sagt Mose? Nee, es dreht um deine Ehre. Darfst du nicht machen. Und sie haben sich gegenseitig dann halt, weil Mose alleine war. Aber er hatte so eine persönliche, von Angesicht zu Angesicht Beziehung mit Gott, dass er das Volk dann auch leiten konnte. Er war zu zweit unterwegs. Und wir brauchen einander. Weil wenn wir hinfallen, brauchen wir jemanden, der uns aufhebt. Und genau dafür ist dann auch die Gemeinde da. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Ermahnung. Wir brauchen die Ermutigung. Wir brauchen uns manchmal aufmerksam zu machen, dass wir noch Sünder sind. Dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Dass Jesus uns so liebt. Und das brauchen Leute, die es ernst meinen mit Jesus. Und es brauchen auch Leute, die es nicht ernst meinen mit Jesus. Jesus liebt uns so sehr, dass er sein Leben gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben habe. Wir brauchen einander, um immer wieder diese gute Nachricht einander einfach zumuten zu können. Ja, du wirst versagen. Woher weiß ich das? Weil ich immer wieder versage. Und wenn ich versage, dann kann ich mit hundertprozentiger Zuversicht sagen, du wirst auch, weil du noch ein Sünder bist. Du lebst noch hier auf dieser Erde. Und dann brauchst du auch Geschwister, die dir zur Seite stehen und sagen, wir lieben dich trotzdem. Wir lieben dich so sehr, dass wir Jesus Christus vor Augen haben. Und dann ist es so wunderbar und so herrlich, tatsächlich dann auch zu wissen, zu zweit ist besser als alleine. Wir brauchen Freunde, die uns helfen werden, auf Jesus zu schauen. Und das ist unersetzbar in dieser Wandel mit Gott. Hast du welche? Hast du welche, die dich wirklich so lieben, die dir manchmal auf die Finger schauen und sagen, das ist nicht richtig, das will Gott gar nicht. Und dazu brauchen wir einander. Es ist gar nicht böse gemeint, sondern es ist wirklich liebevoll. Weil wir eine richtige Perspektive haben, von wer Gott ist. Und wir dann zu zweit mit diesen Augen auf Gott hin einander ermutigen und helfen wollen, immer mehr gottähnlicher zu werden. Echte Gemeinschaft entsteht nicht nur durch Gottesdienstbesuch. echte Gemeinschaft existiert, indem man verpflichtet zueinander, wir sind Familie. Aber tatsächlich, es gibt einen Unterschied zwischen Familie und einem Gast. Ich habe Gäste zu Hause gerne. Und die dürfen wirklich fast alles. Familie darf zu Hause wirklich alles. Und das ist ein Unterschied zwischen einem Gast und einem Freund oder Familie. Und so ist es in der Gemeinde auch. Das Gemeinde lebt von jeder, der da ist. Die Gemeinde lebt von Gästen. Die Gemeinde lebt von einfach dieses Miteinander, wo vieles mit dabei ist. Aber da gibt es einen Unterschied zwischen einem Gast und jemand, der sich verpflichtet hat und sagt, ich bin hier zugehörig. Ich bin verbindlich hier, weil hier gebe ich tatsächlich mein Ja-Wort, um da miteinander Christus ähnlicher zu werden. Und natürlich sind Gäste herzlich eingeladen und sind mit dabei und sollen auch mit dabei sein. Aber ein Gast zu Hause darf nicht alles mitmachen. Aber Familie kann alles. Und das ist jetzt dieses Unterschied zwischen, und das Begriff ist eigentlich ungünstig. Ich mag das Begriff eigentlich gar nicht. Mitgliedschaft in der Gemeinde, die Mitgliederversammlungen. Ihr habt jetzt nächste Woche eins. Und das ist eine super Sache, weil das ist jetzt die Familienzeit. Ja, es gibt keinen anderen Begriff. Auch in unserer Gemeinde gibt es auch Mitglieder, Versammlungen und so weiter. Aber ich rede eigentlich eher um dieses Verpflichtet. Ich habe mich jetzt verpflichtet, hier in der Gemeinde meine Verantwortung auszuleben. Das sind die Familienstunden, wo wir als Gemeinde, Familie zusammenkommen. Klar, es gibt Gäste, gehören mit dazu. Die dürfen auch mitreden. Aber wenn es um Entscheidungen geht, ja, das entscheidet die Familie. Und so ist es auch genau bei dir zu Hause. Und so ist es auch in das Gemeindeleben. Wir sind eine Familie. Und wir brauchen einander. Der dritte Illustration finden wir in Vers 11. Auch wenn zwei beieinander liegen, so werden ihnen warm. Den Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Das kennen wir auch. Wer schon mal zelten gegangen ist, weiß, dass ein Einzelzelt geht schon. Zu zweit, da bleibt der Zelt richtig warm. Wenn ein Zelt mit 9 Personen gefüllt ist, dann macht man das Zelt auf mitten in der Nacht, weil es einfach zu heiß ist in dem Zelt und einfach zu viele Personen in dieses kleine Plastikhülle einfach drin ist. Und man merkt halt, wenn mehrere Leute zusammen sind, da ist Wärme da. Das merkt man heute Morgen. Die Wärme hier in diesem Raum ist viel höher als im Flur, oder? Da steht einer im Flur, der weiß haargenau, wo der stehen soll. Warum? Weil wenn mehrere in einem Raum zusammen sind, da ist Wärme da. Und wehe, wer alleine im Kälte draußen steht. Der kann sich nicht warm halten. Der wird es irgendwann mal verlieren. Und so ist es auch als Christ. Wir müssen ein Dauerbrenner sein für Jesus. Und wenn man da auf der Freizeit, was wir jetzt in ein paar Wochen, da haben wir in der Kinder-Jugend-Freizeit und da wird dann auch Lagerfeuer gemacht. Und das ist ein wunderbares Ereignis, Lagerfeuer, gute Erinnerungen, da singt man Lieder und so weiter. Aber wenn man ein Holzstück rausnimmt, der richtig im Feuer und Flamme ist, den nimmt man aus dem Feuer raus und legt man zur Seite. Das Stück Holz bleibt Feuer und Flamme. Aber nach einer gewissen Zeit wird es nur glühen. Und nach einer Weile hört es auf. Geht das Holz aus. Wir sollen einfach die Wärme miteinander, diese Feuer für Gott einfach halten. Das ist wirklich unser ganzes Wesen beinhaltet. Weil tatsächlich, was passiert mit dem Stück Holz, der zur Seite liegt, den legt man wieder ins Feuer, was passiert? Der geht sofort wieder in Feuer und Flamme auf. Aber die Wärme ist noch da. Der ist noch drinnen. Und so sollen wir auch als Christen ein Dauerbrenner sein für Jesus. Gott hat uns für die Gemeinschaft geschaffen. Gemeinsam haben wir einen größeren, geistlicheren Einfluss. Man kann alleine, kann man viel machen, kann man viel leisten. Aber zu zweit verdoppelt man tatsächlich diesen Einfluss. und die Möglichkeit, tatsächlich auch mehr zu erreichen. Der vierte Illustration finden wir in Vers 12. Und wenn einer der Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Um eine dreifache Schnur wird nicht zu schnell zerrissen. Salomo beschreibt in seiner vierten Illustration Kraft in Mehrzahl. In dem Militär kennen wir das. Eine Einheit hat mehr Kraft als ein Einzelsoldat. Logisch, weil da halt mehr da sind. Mit mehreren Soldaten kann man halt mehr schaffen als nur der Einzel. Eine Schnur. Ich wollte eigentlich heute Morgen eine Schnur mitbringen, vergessen. Aber eine Schnur ist meistens von mehreren Schnüren zusammengebunden. Warum überhaupt? Weil den Einzelnen, der bricht schnell. Aber wenn man mehrere Schnüren zusammengebunden hat, eine dreifache Schnur, das sind jetzt die Kraft von einer Schnur mal hoch drei. Das ist nicht nur einfach mal drei, sondern das geht dann einfach tatsächlich in so viel weiteren Stärke Draht, weil das dreht sich dann ineinander, umeinander, ineinander, dann auch tatsächlich dann diese Ausdehnungskraft mit dazu. Als Christ ist es nicht gut, alleine unterwegs zu sein. Wir brauchen einander. Wir brauchen diese Gemeinschaft miteinander, um da diese Kraft dann auch zu schöpfen. Wir brauchen einander, um da immer wieder das Richtige vor Augen zu haben. Es kann nützlich sein, Predigen online anzuhören. Es könnte nützlich sein, Bibel-TV zu schauen. Es könnte nützlich sein, christliche Bücher zu lesen. Es könnte nützlich sein, Podcasts anzuhören rund um biblische Themen. Es kann nützlich sein, all diesen Dingen zu machen. Aber das, was wir dabei vergessen, wir brauchen dabei die Gemeinschaft. Mich alleine mich hinzusetzen und ein Thema durchzubearbeiten, indem ich ein Predigt aus YouTube heruntergeladen habe, ein Buch zu lesen, all diese Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, ist nur eine Seite von dieser Münze. Weil ich kann jetzt eigentlich keinen Dialog führen mit den YouTube-Predigern, mit Bibel-TV, mit dem Buch, das ich jetzt gelesen habe. Es ist nur eine Seite. Und da ist keine Gemeinschaft. Gott hat uns für Gemeinschaft geschaffen, damit wir tatsächlich, wie es in Sprüchen steht, Eisen schärft Eisen. Wir brauchen einander und tatsächlich ist es dann hilfreich, dann so ein Thema dann in Gemeinschaft mit anderen zu besprechen und sagen, hey, wie seht ihr das? Ich habe das gesehen, ich habe das gehört. Was ist da richtig? Man nur der eine Seite zu hören, nützt nichts. Da ist kein Dialog, das schärft mich eigentlich gar nicht. Wir brauchen diesen Austausch miteinander, damit wir gemeinsam dann auch vorwärts kommen. Wir meinen so oft, ich schaffe es alleine. Aber auch in der Bibel finden wir eigentlich ganz viele Beispiele von Männern und Frauen, die es alleine geschafft haben und gefallen sind. Eine der bekanntesten ist, finden wir in 2. Samuel 11, wo der David, der große König David, der ein Herzen nach dem Gott, nach Gott hatte, der liebte Gott so sehr, der hat die meisten Psalmen hat er geschrieben, der hat eine Hingabe zu Gott. Und er hätte eigentlich ins Kriegsfeld gehen sollen, mit den Soldaten. Aber der bleibt zu Hause, der hat alle Ausrede in der Welt. Und er sagt, okay, alles klar, ich bin nicht dort, wo meine Männer mich brauchen, ich bleibe zu Hause. Und er fällt in Ehebruch. Letztendlich begeht er sogar Mord. Ein Mann nach dem Herzen Gottes ist alleine gefallen. Und ich glaube, keiner von uns würde behaupten, ich bin stärker wie der David. Ich liebe Gott mehr wie der David. Und wenn er schon alleine hinfällt, fallen wir umso leichter, wenn wir alleine unterwegs sind. Wir brauchen der Gemeinschaft. Wir brauchen die Gemeinde und so hat Gott uns eigentlich geschaffen. Gott hat uns für die Gemeinschaft in der Gemeinde dann auch geschaffen. wo wir dann wirklich auch das klare Ziel vor Augen haben. Wir lieben alle gemeinsam Gott. Es dreht sich um Gott. Es dreht um seine Ehre. Ich will das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist, begraben ist und auch auferstanden. Gemeinsam mit anderen leben. Und dann ist auch tatsächlich die Gemeinde der Ort, wo wir das dann auch miteinander üben dürfen. Wo wir miteinander dieses klare Ziel vor Augen haben. Weil zwei ist besser als eins. Mit wem bist du gemeinsam unterwegs? Mit wem hast du diese Verpflichtung, auch gegenseitig Rechenschaft abzugeben in diese Beziehung, den du mit Gott führst, um dann auch Rechenschaft abzugeben und sagen, ja, ich lese die Bibel, ich wende das auch an, ich mache das gemeinsam und ich will auch miteinander. Mal zu zweit ist man besser als alleine. Wir brauchen anderen in unserem Leben, mit dem wir Vertrauen aufgebaut haben, damit wir gemeinsam stark auf Jesus schauen können. Und das ist genau, was Gemeinde ausmacht. Das ist, was das Miteinander ausmacht. Gemeinsam dieses Vertrauen in dem Herrn vor Augen zu haben und gemeinsam dieses Vertrauen zu leben. Zwei sind besser als eins. Lass wir beten. Himmlischer Vater, wir sind dankbar, dass du Jesus Christus gegeben hast, damit wir miteinander auch leben dürfen, dass wir miteinander auch ein klares Ziel haben. Vater, wir sind dankbar, dass wir das Evangelium haben, der uns errettet hat und uns erlöst hat. Vater, hilf uns, dieses Vertrauen dann auch zueinander dann auch zu leben, dass wir miteinander wirklich auch unterwegs sind. Vater, hilf uns. Einander wirklich so zu vertrauen, dass wir Rechenschaft auch abgeben wollen, dass wir in einer Familie werden, um miteinander dich die Ehre zu geben. In Jesu Namen. Amen.